Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Leider ist es eine traurige Tatsache, dass viele wiedergeborene Christen bei ihrer Bekehrung eine brennende Liebe zu ihrem Heiland und Retter Jesus Christus hatten. Ihr Leben war ihrem Erlöser ganz geweiht. Doch allmählich wurde diese intensive Flamme immer kleiner, die Liebe immer schwächer, der Heilige Geist immer mehr in den Hintergrund gedrängt, durch mancherlei Sünde in seinem Wirken immer stärker gedämpft. Was ist jetzt zu tun? Hören Sie die Antwort aus diesem schon vergriffenen Buch von Wim Malgo mit dem Titel Gebet und Erweckung. Hören Sie heute den 10. Teil dieser 14-teiligen Lesung. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Der Weg zu einer Erweckung. In Epheser 5, Vers 14 lesen wir: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Eine kurze Geschichte aus dem Alten Testament stellt uns den Weg zu einer Erweckung bildlich und prophetisch dar. In 2. Könige 4, Vers 1. Und es schrie ein Weib unter den Weibern der Kinder der Propheten zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. So weißt du, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen, zu leibeigenen Knechten. Es war eine traurige Situation, in der sich diese verwitwete Frau befand. Ihr Mann, ein Reichsgottesarbeiter, war gestorben, und nun konnte sie ihre Schulden nicht mehr bezahlen. Deshalb kam der Schuldherr, der Gläubiger, und wollte ihre beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Das war damals möglich. In 2. Könige 4, die Verse 2 bis 7 lesen wir das Zwiegespräch zwischen dieser Frau und Elisa. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach: Deine Magd hat nichts im Hause, denn einen Ölkrug. Er sprach: Gehe hin und bitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße und derselben nicht wenig. Und gehe hinein und schließe die Tür hinter dir zu und deinen Söhnen und gieße in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so gib sie hin. Sie ging hin und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Sie brachten ihr die Gefäße zu, so goss sie ein. Und da die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Lange mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes. Er sprach: Gehe hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn. Du aber und deine Söhne nähret euch von dem Übrigen. Der Text im Neuen Testament: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten, besagt ein Dreifaches. Da ist erstens der mächtige Weckruf zur Erweckung, die heute mehr denn je Not tut. Wache auf, der du schläfst. Diesen Weckruf lässt Gott heute durch die Welt gehen. Wenn wir sehen, was heute im Nahen Osten geschieht, so sind das die alles durchdringenden Paukenschläge Gottes an die Herzen der Menschen. Die ganze Situation dort gleicht einem Pulverfass, das sich entzünden muss, wenn Gott nicht eingreift. Das aber ist der Ruf an uns: Wache auf, der du schläfst, Jesus kommt. Wer die Zeitung liest und die Nachrichten hört, der weiß Bescheid. Als zweites wird uns in diesem Text die Lage der geistlich Schlafenden vor Augen geführt. Und stehe auf von den Toten. Wir dürfen nicht vergessen, dass Paulus hier an die Epheser, an Gläubige, schreibt. Stehe auf von den Toten heißt nichts anderes als stehe auf von den geistlich Toten. Paulus redet zu Menschen, die den Namen haben, dass sie leben, aber in Wirklichkeit tot sind. Und als drittes enthält dieses Wort eine gewaltige Verheißung. Wenn wir den Weckruf hören wollen, wenn wir von den Toten aufstehen und uns wachrütteln lassen wollen, dann wird uns Christus erleuchten. Die ganze Bibel ist voll von diesbezüglichen Verheißungen. Nun wird uns derselbe Ruf zur Erweckung in der kurzen Geschichte von 2. Könige 4 prophetisch dargestellt. Hier sehen wir eine Frau. Es ist eigenartig, dass die Bibel uns oft eine Frau vor Augen führt. Weshalb wohl? Die Frau ist das schwächere Gefäß als der Mann. Es ist, als ob der Herr sagen will, dass er durch das Schwache seine Kraft offenbare. Diese Frau hatte eine dreifache Not. Die drei Aspekte des geistlichen Todesschlafes, der Erweckungslosigkeit unserer Tage widerspiegelt. Da war zunächst jene furchtbare Not der Witwenschaft. Sie sagt in Vers 1 zu Elisa: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Das war in Israel immer etwas Schreckliches, denn das hatte eine negative prophetische Bedeutung. Solch eine Frau kam nicht mehr in Frage, den Messias zur Welt zu bringen. Die größte Hoffnung einer jüdischen Frau aber war, die Mutter des Messias zu werden. Wurde sie nun Witwe, dann wurde sie dadurch gleichsam auf das tote Geleise abgeschoben. Das ist die primäre Not der Gemeinde Jesu, wovon ich gerade heute im Gebet überzeugt wurde. Die Gemeinde Jesu hat keine wirkliche Offenbarung der Herrlichkeit Jesu mehr. Wo offenbart die Gemeinde Jesu heute die Herrlichkeit, die Realität und die Gegenwart des Herrn Jesu Christi? Er hat doch gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Kann denn die Gemeinde Jesu das für Israel tun, was sie schon längst hätte tun sollen? Was sollte sie denn tun? Jesus so offenbaren, dass Israel ihr nacheifern würde. Hebräer 11, Vers 11. Ist Israel, wenn es auf die Christen hier in Europa sieht, in der Lage, sich zu bekehren? Nein, es ist keine Offenbarung des Messias vorhanden. Wo finden Sie Jesus? Jemand sandte mir einen Artikel mit der Überschrift »Fragen an den reformierten Pfarrer« aus »Die Tat«. Wenn man das liest, dann begreift man, dass die Gemeinde Jesu heute verwitwet ist. Da heißt es unter anderem: Eine der wichtigsten Fragen für die Christenheit scheint mir der Ausgleich zwischen Glauben und Wissen zu sein. Ich weiß, dass viele Christen zweispurig leben und denken. Lesen Sie Berichte, hören Sie Reportagen über Raumfahrt, dann gibt es für Sie nur das kalte, lebensfeindliche Weltall, ein Vakuum, eine tödliche Leere. In der Kirche aber singen Sie von einem Himmel, der von Scharen von Engeln bevölkert und von selig Verstorbenen bewohnt ist. Auf die Dauer wird sich diese Zweizüngigkeit des Christen nicht mehr halten lassen. Wäre es nicht das Beste, den Begriff Himmel stillschweigend abzuschaffen und dem kirchlichen Gebrauch zu entziehen? Die Antwort des reformierten Pfarrers lautete unter anderem: Kein Theologe, der ernsthaft studiert hat, wird die Geschichte von der Erschaffung des ersten Menschenpaares der Evolutionslehre und die Erzählung von der leiblichen Himmelfahrt Christi den Erkenntnissen der modernen Astronomie entgegenhalten. Der Himmel ist selbstverständlich nicht mehr oben und die Gattung Mensch mit dem Affen verwandt. Den Kindern in der Schule beibringen zu wollen, ich habe doch wieder einmal so etwas aus einer Religionsstunde vernehmen müssen, man habe einfach zu glauben, die Erde sei in 6 Tagen geschaffen worden, ist barer Unsinn. Bis soweit jener Herr Pfarrer. Die Gemeinde Jesu ist heute verwitwet und Gott offenbart sich in Israel. Wir können es so formulieren: Die Not der Gemeinde Jesu ist, dass die Gegenwart des Herrn dahin ist. Die zweite Not dieser Frau war, dass sie eine große Schuld hatte. Sie sagte in 2. Könige 4, Vers 1, »Mein Mann ist gestorben und nun kommt der Schuldherr.« Mit anderen Worten: Mein Mann ist weg und jetzt kommt der Feind. Das ist die Situation der Gemeinde Jesu in unseren Tagen. Wenn die Kraft, die wirkliche Gegenwart des Herrn, der Sieg Jesu durch den geistlichen Tod aus deinem Leben verschwunden ist, dann kommt der Schuldherr, dann kommt der Feind. Wo Jesus fehlt, da ist der Teufel gegenwärtig. Aber wo Jesus ist, da flieht er. So wird es bei der Entrückung sein. Was heute in einem Entscheidungsgericht in der Gemeinde Jesu sichtbar wird, nämlich die Erweckungslosigkeit, der Einzug des geistlichen Todes und damit die Verdrängung des Herrn aus der Christenheit, das wird bei der Entrückung im Negativen und Positiven urplötzlich offenbar. Während die Gemeinde Jesu, die wahren Kinder Gottes, die Erweckten entrückt werden, wird der Satan auf die Erde geworfen und der Schuld herkommt. Das ist die Prophetie. Vergleichen Sie dazu Offenbarung 12 ab Vers 7. Wenn wir heute die Kinder Gottes betrachten, dann merken wir, dass dieser zwingende Anspruch des Schuldherrn in der Gemeinde Jesu fühlbar ist. Denn viele sind Knechte ihrer Sünden geworden. Solche Gläubige müssen, wie Israel in alter Zeit, dem Feind Tribut leisten. Er ist heute dabei, sein Anrecht auf die Kinder Gottes durch die Erweckungslosigkeit in der Gemeinde Jesu geltend zu machen. Es ist eine entsetzliche Tragik, die ich nicht in Worten auszudrücken vermag, dass das Leben, das wir aus Gott haben und das in die Welt hineindringen soll, durch den Anspruch des Feindes verschlungen wird. Es ist keine Erweckung, sondern Erweckungslosigkeit da. In der immer größer werdenden Schuld, für welche die Gemeinde Jesu dem Feind Zins geben muss, sehen wir diesen harten Schuldherrn. Wie schnell sündigen doch die Gläubigen unserer Zeit. Mit Entsetzen habe ich festgestellt, wie Gläubige unter das Wort und unter den Einfluss des Heiligen Geistes kamen. Das Wort drang in ihre Herzen hinein. Aber sie gingen in den Alltag zurück und waren sofort wieder bereit, durch Afterreden, Auflehnen gegen Ermahnungen, Verurteilen der anderen und durch Lügen zu sündigen. Es lügen viele, ohne etwas dabei zu denken. Viele glauben schnell das Böse, geben dem Versucher schnell nach, wenn er kommt, und haben keine Glaubensreserve. Wie ernst ist 2. Mose 32? Während der Herr dabei ist, das Volk zu segnen, indem er ihm eine Erweckung schenken will, und während er noch mit Mose auf dem Berg redet und das Gesetz geben will, weicht Israel von ihm ab. Gott unterbricht sich selbst in 2. Mose 32, die Verse 7 bis 8. Mose erwartet wohl, dass jetzt wieder eine Verheißung, eine wunderbare Aussage Gottes kommt. Aber der Herr sagt: Gehe, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat's verderbt. Sie sind schnell von dem Wege getreten, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben's angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Das Volk ist schnell abgewichen, noch während der Herr dabei war, es zu segnen. Der Herr ist sehr nahe, um uns zu segnen. Die Erlösung von der Macht der Sünde ist greifbar nahe, auch in deinem Leben. Der Herr ist an der Arbeit für dich. Der Heilige Geist will durchbrechen, das Wort will eine erneuernde Kraft in deinem Herzen sein. Aber du bist mit deinem Sündigen schneller. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch in deinem Leben schon ein mächtiger Durchbruch hätte stattfinden können, wenn du nicht schneller gewesen wärest. Womit? Mit deiner bösen Zunge, mit deinen schlechten Gedanken, mit deiner unreinen Fantasie. Was hätte geschehen können, wenn du stattdessen beharrlich an Jesus festgehalten und im Gebet ausgeharrt hättest? Die verhärtete Erweckungslosigkeit kommt gerade im dritten Aspekt der Not jener Frau in 2. Könige 4, Vers 1 zum Ausdruck. Sie war nicht nur verwitwet und verschuldet, sondern auch versklavt. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Hier sehen wir das Anrecht des Feindes. Wir sind nicht damit gerechtfertigt, dass wir als Kinder Gottes immer lamentieren und sagen, wir seien so angefochten und so schwach. Sage lieber die Wahrheit: Ich bin unter der Macht des Feindes, ich bin versklavt. Du musst ja böse denken, du musst schimpfen, du musst hassen, du musst unaufrichtig sein, du musst unrein denken. Das ist Versklavung, der Ausdruck der Erweckungslosigkeit. Nun bin ich Gott so unbeschreiblich dankbar, dass ich hier keinen Punkt machen muss. Man sieht bei dieser Frau, die prophetisch die Lage der Gemeinde Jesu darstellt, auch die große Wende. Wann drang diese Frau aus der Leere in die Fülle, aus der Knechtschaft in die Freiheit? In dem Augenblick, wo sie das eine tat. Und es schrie ein Weib unter den Weibern der Kinder der Propheten. 2. Könige 4, Vers 1. Das ist das Geheimnis. Ich hab's erprobt und wahr erfunden. Wenn der geistliche Todeshauch über dich kommen will, wenn der Feind dich vom Gebet, vom Forschen in der Schrift und vom Glaubensgehorsam abhält, dann droht Verstockung und Verhärtung und allmähliche Versklavung an die diesseitige Welt. Die Erweckung deines Herzens beginnt dann aber damit, dass du schreist. O mein Gott, hier bin ich, ich kann nicht mehr, ich stehe vor einer Mauer, ich bin in einen Schlendrian hineingekommen und ein Sklave der Sünde geworden. Es muss eine Erweckung kommen. Zu wem schrie diese Frau? Zu Elisa. Elisa bedeutet auf Deutsch, in Gott ist Heil. Was tut Elisa, als er das Schreien dieser Frau hört? Er stellt ihr zwei Fragen. Die erste Frage lautet, was soll ich dir tun? Das ist Gnade. Er zeigt gleichsam seine ganze Fülle, die unbegrenzt ist. Diese Worte erinnern an das, was der Herr zu Salomo sagte, als er ihm im Traum erschien, in 1. Könige 3, Vers 5. Bitte, was ich dir geben soll. Oder wir denken an König Ahasveros. Als Esther von der Not ihres Volkes durchdrungen ist und zu ihm kommt und das Zepter anrührt, da fragt er, was ist dir, Esther, Königin, und was forderst du? Auch die Hälfte des Königreichs soll dir gegeben werden. Esther 5, Vers 3. Wie wunderbar, wenn wir in unserer Not, in unserer Dürre, in unserer Verzweiflung zu schreien beginnen, dann kommen wir an die richtige Adresse. Dann rufen wir zu Gott durch den Herrn Jesus Christus und dann tut er die Türe auf und fragt, was willst du denn haben? Es ist alles für dich bereit. Bittet, so wird euch gegeben. Das hat er verheißen. Die zweite Frage, die Elisa stellt, lautet, sage mir, was hast du im Hause? 2. Könige 4, Vers 2. Da wird die ganze Jämmerlichkeit dieser Frau offenbar. Sie sieht einerseits die unbegrenzte Möglichkeit bei Elisa, denn er ist ein Mann Gottes, aber sie sieht andererseits auch, dass sie selbst überhaupt nichts hat. Deine Magd hat nichts im Hause, denn einen Ölkrug. Was nun weiter geschieht, ist ein Bild dessen, wie der Herr seine wunderbare Fülle, die Fülle seines Reichtums, unserer gähnenden Leere und Armut gegenüberstellt. Was hatte diese Frau? Nichts als einen Ölkrug, Vers 2. Also genauso viel wie du. In einer anderen Übersetzung heißt es, ich habe nichts, denn ein Krüglein. Und die jüdische Zunzbibel sagt, eine Salbenflasche mit Öl. Sie hatte also nichts als ein fast leeres Gefäß. Es war nur noch wenig Öl darin. Aber gerade da knüpft der Herr an. Er knüpft auch bei dir an dem an, was du noch hast. Denn er löscht den glimmenden Docht nicht aus. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du den Heiligen Geist. Vielleicht hast du ihn betrübt, so dass er sich zurückgezogen hat. Aber wenn du das Zeugnis in deinem Herzen hast, dass du ein Kind Gottes bist, dann hast du tief verborgen noch dieses Ölkrüglein, aber sonst nichts. Beachte nun den machtvollen Aufruf zur Erweckung in Vers 3. Als Elisa hört, dass noch ein Krüglein mit Öl da ist, da sagt er, gehe hin und bitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße und derselben nicht wenig. Wo sind die leeren Gefäße? Wenn nur noch ein wenig Öl da ist, dein Herz dagegen voller Neid, Eifersucht, Kritik, Unversöhnlichkeit und materialistischer Gesinnung, dann möchte ich jetzt in der Gegenwart Gottes sagen, hole dir leere Gefäße und lass dein Gefäß von Sünde und Bosheit entleert werden, damit der Herr an dem anknüpfen kann, was noch vorhanden ist. Er hat mit dem wenigen Öl Großes getan und dies hat prophetische Bedeutung. Solange das Gefäß bereit ist, geht die Fülle des Geistes, die der Herr uns schenkt, nicht aus. Aber sobald das Öl steht, ist es aus. Da stand das Öl. Wenn das Öl steht, dann ist nichts mehr da. Aber wenn es fließt, dann verklärt es uns Jesus in seiner Herrlichkeit. Elisa gibt dieser Frau einen ganz klaren Befehl. Er sagt ihr nicht nur, dass sie viele leere Gefäße holen soll, sondern gibt einen vierfachen Befehl. Gehe hin, Vers 4. Das ist das erste. Schließe die Tür. Das ist das zweite. Mit deinen Söhnen. Das ist das dritte. Gieße in alle Gefäße. Das ist das vierte. Gehe hinein bedeutet, gehe hinein in die Gegenwart Gottes. So wir denn nun haben, liebe Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu, so lasset uns hinzugehen, sagt Hebräer 10, Vers 19 und Vers 22a. Schließe die Tür enthält die Aufforderung, entschließe dich jetzt in diesem Augenblick, dich allen Einflüssen des Schuldherrn des Teufels zu widersetzen. Mit deinen Söhnen, das heißt in innerer Einträchtigkeit, mit all den Deinen. Gieße in alle Gefäße, das bedeutet, nimm jetzt im Glauben die Fülle Heiligen Geistes in Anspruch. Das gestandene, aber vorhandene Öl wurde jetzt plötzlich vermehrt, solange leere Gefäße vorhanden waren. Das Öl, der Heilige Geist, ist in deinem Herzen, aber ganz tief verborgen. Dagegen ist dein Gefäß voll von Bosheit, Neid, Unglaube und dunklen Furchen. Deshalb geschieht nichts, deshalb bricht es nicht durch. Jesus wird nicht verherrlicht, solange dein Gefäß nicht von diesen Sünden entleert ist. Bezeichnenderweise muss diese Frau zu ihren Nachbarinnen. Es ist oft notwendig, einen Brief zu schreiben, ein Gespräch zu führen oder um Verzeihung zu bitten, damit das Gefäß leer wird. Hier tritt nun bei dieser Frau das Krisenmoment ein, aber es wendet sich zum Guten, denn sie gehorcht. Es steht sehr klar in Vers 5, sie ging hin und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen, die brachten ihr die Gefäße zu, so goss sie ein. Da kam die Erweckung. Wenn wir in der Bibel von Erweckung lesen, dann kam sie immer dann, wenn die Gläubigen dem Worte Gottes wieder Gehorsam leisteten. Wenn sie nicht nur Schriftgelehrte blieben, sondern auf die Schrift eingingen. Denken wir zum Beispiel an König Josia und an Esra. Als dem Volk das Gesetz, die Forderung Gottes vorgelesen wurde, da fing es an zu weinen, ging auf das Wort ein und es gab eine Erweckung. Ich bin überzeugt, dass Israel heute unbewusst auf eine Erweckung unter den Heidenchristen wartet. Das Öl floss in 2. Könige 4 weiter, solange leere Gefäße da waren. Die Lebensströme von oben fließen auch jetzt durch den Heiligen Geist, wenn leere Gefäße vorhanden sind. Eine Warnung liegt in einem kurzen Satz von Vers 6. Da stand das Öl. Weshalb? Es waren keine leeren Gefäße mehr vorhanden. Die Frau sagt zu einem ihrer Söhne, lange mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Du kannst nun dreierlei tun. Du kannst diese Botschaft mit negativer oder positiver Beurteilung zur Kenntnis nehmen und zur Tagesordnung übergehen. Dann geschieht nichts. Du kannst diese Botschaft aufnehmen und dein Denken sofort vom Feind inspirieren lassen. Wie denn? Indem du dir überlegst, dass diese Botschaft jetzt wunderbar für diese oder jene Person passe. Auch dann geschieht nichts in deinem Leben. Du kannst es jetzt erfassen, wie es diese Frau erfasste. Beginne dann zum Herrn zu schreien und ihm zu bekennen, »Herr, das gilt mir!« Ich will ins Heiligtum gehen. Ich will mein Gefäß von Sünden entleeren. Erwähle das Letzte, denn eine Erweckung beginnt nicht im Großen, sondern in deinem Herzen.
Nicht müde, ob der Kampf auch groß.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den 10. Teil aus dem Buch von Wim Malgo, Gebet und Erweckung.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.